Wir
auf Sendung.
Schön, dass Sie, dass ihr mit dabei seid. Wir auf Sendung heißt diese Sendung und wir sind wieder einige hier im Studio. Mach mal eine kurze Vorstellungsrunde. Ladies first, würde ich sagen.
Hallo, freue mich wieder dabei zu sein, heute als Gastgeberin für meine Kollegen aus dem Studium und für Kerstin von der Mutu, was unser Thema auch heute sein wird. Mein Name ist Melinda und gebe gleich weiter an Kerstin mit der kurzen Vorstellungsrunde.
Ja, ich bin Kerstin. Ich bin Teilnehmerin der Mutur und wurde deswegen heute in die Runde eingeladen, damit wir heute ein bisschen über psychische Gesundheit sprechen können und vielleicht auch mutig sein.
Ja, mein Name ist Norbert und ich finde Mut gut.
Rockenrolf.
Ja, absolut.
Und ich bin Timo.
Ich habe mal da einen kleinen Text vorbereitet, was mich beschäftigt hat, zwecks Mut. Also es wird ein tieferes Gespräch stattfinden und Kerstin darf kurz eine Triggerwarnung an alle ausgeben, die eventuell nicht vorbereitet sind für so viel Tiefe.
Genau, also wenn ihr sensibel reagiert auf das Thema rund um Depressionen, psychische Erkrankungen, potenziell auch Suizid, bitte ich euch, auf euch aufzupassen, eventuell wegzuschalten oder die Sendung nur mit jemandem zu hören, dem ihr vertraut und auf euch aufpasst.
Und was ich auch auf die Homepage von unserem Radio geschrieben habe, diesen Text möchte ich noch kurz vorlesen. Mut ist die Eigenschaft, die uns hilft, Herausforderungen zu überwinden und neue Wege zu gehen. Doch Mut bedeutet nicht nur, auf große Abenteuer zu bestehen, ohne Risiken Entscheidungen zu treffen. Es kann auch bedeuten, alltägliche Ängste zu konfrontieren und kleine Schritte in eine positive Richtung zu gehen. Und ich vermute mal, dass wir heute ganz viel Gesprächsstoff haben werden und freue mich auf das Gespräch. Ich habe jetzt die Freude, mehr Infos zu erfahren von Kerstin über die Mut-Tour und ich habe ganz viele Fragen, also ich weiß nicht, wie weit wir kommen.
Ich bin ansonsten bereit.
Verlängern wir das knallhart bis in die Nacht. Nein.
Aha, jawohl. Nachtschicht.
Genau. Also ich möchte also in der ersten Stelle erfahren, was die Mut-Tour ist, ob du das uns bitte kurz vorstellen kannst und was es genau ist.
Ja. Also die Mut-Tour ist eine Initiative vom Mutfördernverein mit dem Sitz in Bremen. Bei der Mut-Tour geht es darum, Aufklärungsarbeit zu leisten über psychische Erkrankungen, spezifischer Depressionen. Und das machen wir, indem wir mit Tandems durch ganz Deutschland fahren. Das ist auch so ein bisschen symbolisch, man ist zu zweit, also nicht alleine und gemeinsam kann man mehr schaffen. Und dann findet es quasi in Etappen durch ganz Deutschland statt. Das sind dann immer 6 Personen, 3 Tandems, die sich immer wieder an dem Endziel der Etappe quasi abklatschen und weiterfahren. So gehen die Tandems einmal durch ganz Deutschland und die Teams aber nur in Etappen.
Ach, klasse. Ja. Okay. Und wie viele Teilnehmer sind es insgesamt? Oder kann man auch mal sagen, ich sitze eine Runde aus? Oder?
Also es sind pro Etappe meistens andere Menschen. Es gibt immer so Leute, die auch die gesamte Tour mitfahren am Stück. Das sind dann 3.500 Kilometer ungefähr.
Oh.
Das ist also schon auch ein Commitment. Die meisten fahren allerdings immer nur eine Etappe oder wiederholen dann nochmal eine Teilnahme im späteren Verlauf quasi. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele letztendlich mitfahren. Es sind auf jeden Fall pro Etappe immer 6 Personen. Und dann, je nachdem, sind dieses Jahr 10 Tandem-Etappen, 2 Wander-Etappen. Also könnte man da jetzt mal rechnen, sind es 60 Personen. Und wenn dann nochmal welche doppelt mitfahren, ich denke mal, wir kommen so auf 45 bis 50 Leute, die da.
Okay. Und gibt es so eine vorab gemeinsame Vorbereitung oder bereitet sich jeder so für sich vor?
Genau, also es wird eigentlich ganz gut übernommen vom Verein. Es gibt auch ein Mitmachwochenende, wo sich davor die Leute auch schon kennenlernen dürfen. Ich persönlich war jetzt allerdings noch nicht dort. Ich bin jetzt dieses Jahr zum dritten Mal mitgefahren und bin daher schon vertraut mit den Abläufen. Es gibt aber auch viel Vorbereitung davor im Telefonformat oder auch Chats. Also wenn man es nicht schafft, sich vorher irgendwie mal zu treffen, kennenzulernen, dann findet es irgendwie online statt, dass man sich zumindest schon mal irgendwie ein bisschen gesehen hat. Und es wird auch kurz vor der Tour, vor der Etappe, eine Gruppe erstellt in irgendeinem Messenger nach Wahl quasi, wo man sich schon mal vernetzen kann.
Okay, ja. Das klingt total spannend. Und was war bis jetzt die, hast du da was mitbekommen, was die größte Herausforderung, was das größte Erfolg war? Oder
für mich persönlich oder für...
Für euch alle als Sein.
Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist eigentlich immer dieses tagtäglich außerhalb der Komfortzone zu sein. Mhm. Auf gefühlt allen Ebenen. Also viele sind auch zum Beispiel diese Bewegung nicht gewohnt, sich also jeden Tag, den ganzen Tag zu bewegen, den ganzen Tag an der frischen Luft zu sein. Dann haben wir ja auch immer Interviews, die wir führen, Pressetermine. Und da findet halt viel Austausch statt, auch mit Menschen auf der Straße kommen wir viel ins Gespräch. Das heißt, da kommen wir auch nochmal raus der Komfortzone, weil wir dann eben dauernd dieses Thema irgendwie versuchen zu verbreiten, weswegen wir auch mitmachen, aber es ist halt trotzdem einfach viel, was da auf einen einprasselt. Und ich würde sagen, dass das so das Emotionale ist, mehr die größte Herausforderung und dann das Technische, was ja mit den Tandems zum Beispiel auch mitkommt, wird meistens relativ gut gelöst.
Mhm. Das klingt total spannend, aber was ich mir jetzt gerade persönlich als Bild vorstelle, diese innere Grenze, wenn du auf einem Tandem bist mit jemandem, das mit deinem Gehirn klar zu machen, dass der sein Vorschritt irgendwie von dir abhängig ist oder du bist ein Teil davon oder umgekehrt und so, dass es trotzdem nicht dein innerliches Konflikt dabei entsteht, zu sagen, ich steige jetzt aus und nehme ein Taxi.
Das stimmt. Also es ist natürlich auch eine Verantwortung. Es ist Verantwortung und Entlastung zugleich. Das ist so ein bisschen das Paradoxe daran, weil man irgendwie sich gegenseitig unterstützt, aber auch abhängig von der anderen Person einfach ist. Und es ist wirklich auch ein sehr intimes Setting. Also so ein Tandem, finde ich, ist brutal intim. Die Gespräche, ich meine, der Rahmen ist natürlich auch schon so ein bisschen vorgegeben. Wir haben eigentlich alle eine Geschichte, die wir mitbringen, ob als Angehörige oder selbst Betroffene. Wissen wir, es bringen alle ein Thema mit. Dadurch ist der Fokus auch schnell auf solchen Themen. Mhm. Und dann ist es einfach sehr intim, wenn man da zu zweit mit einer fremden Person durch die Gegend kachelt und über Depressionen spricht.
Mhm. Ja, und das klingt total spannend. Und gibt es irgendwelche Pläne für die Zukunft oder jetzt gerade aktuell seid ihr in Stuttgart, so wie ich es verstanden habe?
Genau, also es ist tatsächlich jetzt ganz passend zur Sendung. Nächsten Montag startet die kommt die Mutour nach Stuttgart auf ihrer Etappe und am Montag gibt es dann nämlich auch so einen Aktionstag. Also es wird immer versucht, in größeren Städten oder da, wo es eben Organisationen und Vereine gibt, die Interesse an einer Kooperation haben, dass man sich quasi trifft an einem öffentlichen Ort und das alles versucht, so ein bisschen medienwirksam zu gestalten. Und das ist jetzt am kommenden Montag, am 5.8., findet es ab 9.30 Uhr morgens auf dem Marktplatz statt. Und dann gibt es nämlich auch eine kleine Mitfahraktion für alle, die gerne mal mitradeln möchten, können da mitfahren, nicht auf dem Tandem, sondern auf ihrem eigenen Fahrrad. Ich meine, wenn sie ein eigenes Tandem haben, können sie das natürlich auch mitbringen.
Okay.
Aber da kann man dann für ein paar Kilometer einfach mitfahren und Teil des Ganzen sein. Und es ist auch immer mit einem örtlichen Verein oder einer Stiftung oder ähnlichem, dass man da eben auch örtlich Informationen bekommt, eine Anlaufstelle findet.
Und wie kann man diese Mutour unterstützen? Also denn der Verein, ist es freiwillig durch Spenden oder wie kann man euch unterstützen?
Genau, also man kann bei Mut fördern, kann man spenden. Es gibt auch eine Bewegungsspende, da habe ich aber das Konzept ehrlich gesagt nicht ganz raus, dass man kann sich quasi mit dem Fahrrad fortbewegen oder auch zu Fuß und dann werden die Kilometer in Euros umgerechnet. Okay. Und
ach, klasse.
Da kann man sich quasi auch beteiligen und ansonsten ganz klassisch über Spenden oder eben durchs Mitmachen. Das ist so natürlich das Größte, was man
ja, klar.
liefern kann.
Und hast du Beispiele, also zum Beispiel von dir oder Leute, die teilgenommen haben, inwiefern das Leben geändert hat? Also so konkrete Ereignisse oder kleine Aha-Effekte?
Also ich konnte bei mir persönlich tatsächlich eine große Veränderung feststellen, so rum. Ich habe das erste Mal mitgemacht vor 4 Jahren und bin zu der Zeit auch kein Fahrrad gefahren oder sonst irgendwie sportlich aktiv gewesen. Und es war für mich quasi so das erste Mal auch, also es findet ja auch mit dem Zelt statt, wir campen meistens wild, wir haben all unser Zeug dabei, also wir haben auch noch alle unsere Materialien am Tandem quasi dran. Mhm. Und das war so meine allererste Bikepacking-Erfahrung in dem Sinn. Und seither hat sich bei mir unglaublich viel getan. Auch aufgrund anderer Umstände fahre ich jetzt mehr Fahrrad und habe aber auch jetzt noch weitere Bikepacking-Urlaube gemacht und war ganz froh, dass ich damals in so einem vorgegebenen, geschützten Setting das mal ausprobieren darf. Weil wann hat man denn mal die Gelegenheit, irgendwie mit einem guten Equipment, mit einer guten Betreuung, sowas auszuprobieren, ohne dass man sich jetzt gleich für hunderte Euro irgendwie Equipment zusammenkaufen muss, fand ich das allein aus dieser Sicht ganz spannend, da mal mitzumachen.
Okay, und mal so nebenbei gefragt, wie findest du das Fahrradfahren durch Stuttgart? Einfach so privat und nebenbei.
Willkommen zum Verkehrskonzept, gell?
Ja, das, also Respekt vor allen, die Radfahren im Stuttgart, also...
Ja. Wow. Ja, es ist schon ab und zu herausfordernd, aber mit ein bisschen Geduld ist es eigentlich ganz gut zu bewältigen.
Okay. Bezüglich Motor hätte ich da noch die Frage, was würdest du im Kontext mit dieser Motor und deinen Erfahrungen Menschen empfehlen, die eine Depression haben oder psychische Erkrankungen leiden?
Also für mich ist das Allerwichtigste eigentlich immer Menschen mitzugeben, dass sie sprechen sollen. Egal mit wem, egal wie, auch wenn sie die Worte dafür nicht richtig finden. Sie können irgendwie in Metaphern sprechen, in Bildern, irgendwie reden. Weil Reden in dem Fall tatsächlich auch Leben retten kann und Reden in dem Fall auch verbindet und auch das Gefühl erzeugen kann oder das Gefühl bestätigen kann, dass man eben nicht alleine ist. Und das ist auch, was ich immer wieder feststelle, wenn ich unterwegs bin mit der Mood-Tour, dass wir dort mit Menschen ins Gespräch kommen, die noch nie darüber gesprochen haben und uns da anvertrauen, wie wir da irgendwie zu 6 mit unseren Fähnchen und Trikots angeradelt kommen. Erzählen die uns, dass sie von ihrer Hausärztin die Diagnose einer Depression bekommen haben und wir sind die allerersten Menschen, denen sie das erzählen. Und das ist für mich auch immer so ein ungreifbarer Moment, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es Menschen da draußen gibt, die still vor sich hinschweigen müssen, weil sie nicht wissen, wohin. Und deswegen, selbst wenn jetzt irgendwie der Frau in der Bücherei oder beim Metzger erzählt, irgendwie sollte man reden.
Ja, ja. Das ist ein guter Hinweis. Ich hoffe...
aber ich glaube, das ist der Punkt, wo man ja tatsächlich sagt, das hat was mit Mut zu tun, sich da zu überwinden.
Ja, oder den Charme abzulegen oder das Ganze nicht stigmatisiert zu belassen oder sowas. Aber wir hatten jetzt in unserer Musikpause jetzt ein interessantes Thema angeschnitten, unsere Komfortzone. Da würde ich euch gerne in die Runde fragen, wer was dazu sagen möchte.
Über Komfortzone?
Genau, die Komfortzone und die Motor und die Mut haben, die Komfortzone zu verlassen. Was bedeutet für euch, die Komfortzone zu verlassen? Und wenn ihr es schon verlassen habt, wie fühlt sich das an?
Also für mich ist zum Beispiel auch die Komfortzone zu verlassen, dass ich heute Abend hier bin.
Yay.
Also auch ihr seid jetzt wieder für mich fremde Menschen, mit denen ich spreche über mein Innerstes und meine Erfahrungen mit Depressionen. Und ich hab jetzt natürlich noch keinen danach, aber meistens ist es danach sehr befreiend und auch erfüllend und irgendwie ein schönes Gefühl, was beigetragen zu haben zur hoffentlich eintreffenden Veränderung.
Also diese Komfortzone ist ja schon auch eine verlockende Geschichte. Und Mut auch. Also jeder will mutig sein, ist ja klar. Männer müssen mutig sein, Frauen müssen mutig sein. Ich muss mutig sein. Aber es hat auch damit zu tun, dass jede mutige Tat auch eine Konsequenz hat. Da, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt, wenn ich sehe, da wird im Betrieb oder irgendwo gesellschaftlich jemand gemobbt und ich lasse es nicht zu, indem ich mich zu ihm stelle, dann bin ich auch raus. Gell? Ich werde also genauso behandelt. Das ist dann so die Angst. Da, ne? Das heißt also, eine Komfortzone bevorzugt ja immer die Befürchtung, ne? Was passiert, wenn ich das tue? Da. Und meine persönliche Komfortzone, also ich bin Ex-Junkie, meine persönliche Komfortzone war so mein Suchtverhalten, mein Konsum, und wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich mich weggebeamt da, ne? Und wenn das dann, wenn der Rausch abgeflacht ist und die Depression kam dann hoch da, ne, das war nackte Verzweiflung da, ne. Also es war auch gar nicht auszuhalten. Von daher würde ich sagen, es ist nicht leicht, seine Komfortzone zu verlassen. Alleine fast, also ganz schwierig da, ja. Ne, dass ich auf jeden Fall mich Menschen anvertraue. Ne? Der einzige, also die nach meinen Erfahrungen ist der einzige Weg daraus, sich vertraute Menschen zu suchen, darüber zu sprechen und zu erleben, wie dieser Druck und auch dieses Vereinsamen nachlässt.
Ja.
Da, ne? Und auch so eine neue Vision entsteht da, ne, von meinem Leben, dass ich sage, boah, der Baum, den habe ich nie gesehen. Und der hat Blätter, gell? Ja. Hammermäßig. So, und ich habe Blasen im Hintern von der Muttur oder sowas. Ja. Ne? So. Ja.
Timo?
Ich denke, es fängt schon an, Mut oder sich was zu trauen, wenn man in eine Selbsthilfegruppe geht. Zum Beispiel das erste Mal ist auch eine Überwindung. Ja. Oder fremde Menschen auf der Straße anzusprechen, nach dem Weg zu fragen, zumal ich zum Beispiel früher gestottert habe und da es schon eine Herausforderung war, sich eine Brezel zu bestellen beim Bäcker, weil man eben gestottert hat, zum Beispiel. Ja.
Ich habe mir meine Komfortzone öfters so wie eine Zwiebel vorgestellt. Also ich glaube, ich habe verschiedene Komfortzonen für verschiedene Situationen. Also manchmal und die bleiben irgendwie bestehen. Also je nachdem, manchmal ist es gibt Tage, die Komfortzone ist wirklich das Bett zu verlassen. Also gibt es auch. Also ich habe aber gelernt, auch nicht gerade diesen Druck aufzubauen, dass ich das muss. Mhm. Weil ich finde, das ist ein schmaler Grat irgendwie. Sobald ein Muss entsteht und du sollst aus deiner Komfortzone, dann entsteht wieder das Gefühl, ja, ich bin gerade in dem Moment nicht richtig, und es steht ein innerlicher
Konflikt
und Druck. Ja. Und ich finde, das ist... und die Komfortzone kann auch unterschiedlich sein von Tag zu Tag. Also manchmal komplett, ist es ja. Selbst überrascht, okay, heute bin ich Rock'n'Roll und gehe raus und will was Neues erfahren. Und am nächsten Tag ist man überfordert, wenn der Nachbar zu viele Fragen stellt. So.
Und es ist ja auch nichts, was, also es ist ja nichts, was irgendwie auch nicht unveränderlich ist. Also in die eine und auch in die andere Richtung. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr habe ich einmal die Mut-Tour dann auch ausgelassen, obwohl ich sie davor schon zweimal gemacht hatte, weil ich im letzten Jahr mich nicht bereit gefühlt habe, mich außerhalb dieser Komfortzone zu bewegen. Also wenn ich es wieder auf das Thema der Mut-Tour quasi lenke. Selbst wenn man in einem gewissen Bereich irgendwie schon Erfahrungen gesammelt hat, positive Erfahrungen im Bezug aufs Verlassen der Komfortzone, muss es nicht heißen, dass man es dann beim nächsten Mal wieder hinbekommt. Das ist wirklich so auch diese Konditionierung, finde ich, ist da enorm wichtig, diese Erfahrungen zu machen, das, was gut gehen kann, sich aber auch immer wieder zu erlauben, in der Komfortzone zu bleiben, weil sie natürlich auch gemütlich ist und es hat auch Vorteile, das mal für eine Zeit mitzumachen, solange eben der Leidensdruck quasi nicht zu groß wird oder dann die Nebenwirkungen der Komfortzone quasi.
Könnt ihr euch in eurem Leben an so einen Aha-Effekt erinnern, wo ihr euch selbst gesagt habt, fei, war ich jetzt gerade mutig? Warum klopft mir keiner auf die Schulter?
Ich habe nach dem Weg gefragt, gell? Ja, wo war ich super mutig? Als ich aufgehört habe zu konsumieren, ne? Das war ein mutiger Schritt.
Also die Realität ungefiltert.
Die Realität ungefiltert. Von daher habe ich so eine Komfortzone auch noch als Schlupfloch. Ne? Wenn die Realität zu weh tut, dann ziehe ich mich da zurück. Ne? Aber ich habe gelernt, dass es kein Daueraufenthalt ist, sondern dass mein Leben in der Realität abspielt, sich abspielt und nicht in meinem, ich sage es jetzt einfach mal anders, gemütlichen Elend, da, ne? In dem sich ja auch Gedanken nicht verändern, sondern immer wieder wiederholen und der Schmerz dadurch größer wird. Also von daher ist diese Komfortzone jetzt durchaus auch akzeptabel, ne? Für mich ist da ein Punkt, wo ich sie nicht mehr verlassen kann. Ne? Wenn ich mich entscheide, ich will da raus, ich will am Leben teilnehmen, ich möchte mich da riskieren, ich möchte jetzt mal ausprobieren, wie geht es zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen zu sein, da, dann muss das möglich sein. Da, ne? Also, dass meine Entscheidung dazu führt, dass ich dann das auch verlasse. Da, ne?
Ich finde aber auch, mit der Komfortzone, das ist so eine Sache, dass die in der Retrospektive meistens gut zu erkennen ist. Also, wenn ich sie verlassen habe und es auch wehtut und ich das dann aushalten muss, dann wird mir bewusst, ich bin jetzt gerade, habe jetzt meinen Zeh ins kalte Wasser gesteckt und davor habe ich das aber gar nicht gemerkt. Das ist ja, also wir sprechen da jetzt so sehr, sehr klar davon, so als wäre es wirklich eine sichtbare Zone, die man vor sich so hat und dann ist da eine rote Grenze und wenn ich drüber rausgehe, aber oft wissen wir ja gar nicht, wo fängt unsere Komfortzone an, wo hört sie auf.
Ja, das stimmt.
Es ist auch total schwer, die bewusst zu verlassen quasi.
Ja.
Weil das Empfinden ja ein anderes ist. Das Empfinden ist Aua, also es tut mir weh.
Ja.
Ne? Und jetzt suche ich nach Schuldigen.
Ja.
Genau, also genau. Ja.
Und Timo, bei dir?
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit dem es tut weh. Also, dass man, ich habe zum Beispiel, das war vor Jahren mal eine Frau angesprochen und habe dann halt eine Abfuhr bekommen. Und das war auch so ein Moment, das tat weh. Und das war auch eigentlich nachträglich, dass man eine Komfortzone verlassen hat. Und dann eben aber einen Stich bekommen hat, zum Beispiel.
Gescheitert ist vielleicht.
Genau.
Ja. Okay. Aber das Scheitern ist ja genau der Punkt, wo ich sage, ja, es geht vorwärts.
Mhm.
Ja, ne?
Raum für Wachstum.
Raum für Wachstum, genau.
Ja, ich finde, genauso wie Kerstin gesagt hat, dass, da kommt mir tatsächlich der Spruch in Erinnerung, das Leben wird rückwärts verstanden. Mhm. Also manchmal sind wir in irgendwelche Kontexte, in der Präsenz, was irgendeine Verbindung zu bestimmten Situationen hat. Und da kommen die Aha-Effekte. Und das ist irgendwie toll, aber manchmal auch traurig, weil man sich diesen Moment nicht so gebürtig gefeiert. Also, aber ich denke mal, man kann das dennoch, also dann auch nächstes Mal bewusster oder wie auch immer. Aber naja, es ist nichts ein Muss. Aber mich würde interessieren, ein paar persönliche Fragen zu Kerstin. Wann hast du das erste Mal, wann kam dir das erste Mal der Gedanke, dass du Depressionen hast oder was für persönliche Symptome hattest du? Weil ich habe jetzt im Laufe meiner Jahre und meiner Berufserfahrung festgestellt, dass es gibt so grundlegende Anzeichen, aber es ist dennoch sehr individuell. Und das ist das der Punkt, warum das so missverstanden wird öfters.
Ja, also bei mir ist es auch aufgrund meiner heutigen Erfahrung und meines heutigen Wissensstandes quasi, dass ich die Vermutung habe, dass es schon relativ früh begonnen hat in meinen Jugendjahren. Mhm. In meiner Wahrnehmung war für mich, die Schulzeit war nicht besonders leicht. Das Leben mit MitschülerInnen war für mich irgendwie schwierig zu bewältigen. Und ich meine, Kinder sind brutal.
Ja.
Und das hat sich für mich so angefühlt, es ist an mir auch nicht vorübergegangen. Darunter habe ich ziemlich gelitten, aber ich habe auch so von Grund auf irgendwie die Tendenz, vieles mit mir selbst auszumachen und dann auch den Fehler bei mir selbst zu suchen. Und das waren für mich so Gedanken und Verhaltensmuster, die ich immer auch als ganz normal gesehen habe. Ich dachte, alle Menschen machen das so. Genau. Ich dachte, alle suchen die Schuld bei sich und alle projizieren das auf sich. Und ich habe mich nicht getraut, was anderes zu denken. Und ich hatte dann Jahre später, also ich habe auch meine Persönlichkeit dahingehend entwickelt. Ich war extrem ruhig, zurückhaltend. Ich habe nicht so richtig mein wahres Ich rausgelassen, weil ich dachte, so wie ich bin, bin ich nicht richtig und ich komme nicht richtig an, und habe irgendwie versucht, reinzupassen in was auch immer für eine Form. Die habe ich ja auch selber erzeugt. Es ist ja nicht mal, dass mir jemand eine Form vorgegeben hat, sondern ich habe in meinem Kopf eine Form erzeugt, die mir von außen augenscheinlich vorgegeben wurde. Das ist so ein bisschen getwistet. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen.
Ja, absolut. Ich kann ganz gut nachvollziehen. Ja.
Und dann hatte ich eben mit Anfang 20 hatte ich ein verstörendes Ereignis, worauf ich allerdings jetzt nicht genauer eingehen möchte. Auf jeden Fall hat mich das dann wiederum in eine Angststörung gebracht. Und aufgrund dieser Angststörung war irgendwie auch Raum da, dass diese Depression so richtig hart ausbrechen konnte. Okay. Also komplette Breitseite von absoluter Lethargie, nicht mehr möglich, Zähne zu putzen, zu duschen, nicht mehr schaffen, rauszugehen, Verweigerung der Nahrung, weil kein Appetit, bis zu wirklich auch dann völlig körperlichen Erschöpfung bis hin zur Aufgabe, einfach Selbstaufgabe, und dann als Folge auch die Suizidgedanken, die quasi dann mich übernommen haben. Und das war wirklich so das allerkrasseste Alarmzeichen, was man, glaube ich, haben kann, weil dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es wirklich auch hier lebensbedrohlich für mich. Und,
ja. Das erinnert mich an Thorsten Sträter. Der hat mal ein Interview darüber gegeben und auch über seine Suizidgedanken. Und der hat mal erzählt, der hat im Baumarkt gearbeitet. Und es war nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Suizidgedanken, sondern das ist doch eine plausible Möglichkeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt, das ist wieder ein Thema für sich, jeder, wie er das sieht, die Selbsttötung und ob man, wie soll ich sagen, absolut dagegen ist oder ein gewisses Maß an Verständnis an Menschen auch entgegenbringt, was wiederum auch eine Entscheidung ist, einigermaßen. Aber ich fand auch toll, wie er das genauso beschrieben hat, dass es nicht die Panik ist, oh Gott, ich habe Selbsttötungsgedanken, sondern wirklich sich anfreunden mit diesem Gedanken. Und das ist der Schritt, weil was eigentlich größte Alarmzeichen ist.
Ja.
Aber ja, schön, dass du da bist.
Ich bin auch froh, dass ich da bin. Das ist auch ich habe immer wieder, es ist natürlich mal mehr, mal weniger präsent,
ja,
aber ich habe auch eine große Dankbarkeit, die ich mal mehr, mal weniger verspüre, dass es eben ein Heute gibt.
Ja. Und wie hast du deinen Mut gefunden, mit jemandem darüber zu sprechen? Oder waren das Familienmitglieder? Oder war das wirklich so, dass du so lange gewartet hast, bis es nicht zu übersehen war?
Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, mit jemandem drüber zu sprechen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass mein Umfeld diese Hürde mir aufgebaut hat, sondern dass auch ich da wieder... Das ist halt auch die Depression. Also das ist auch nicht zu vergessen, dass es eben auch Symptome der Depression sind, diese verdrehte Gedankenwelt. Und bei mir war das eben genau so, dass ich dachte, ich kann mit niemandem drüber reden, auf gar keinen Fall. Ich bin eine junge Frau, es ist irgendwie alles... ist gut, ich bin privilegiert aufgewachsen, es ist so, also warum sollte es mir schlecht gehen? Das ist ja Quatsch, das ist alles selbst gemacht.
Mhm.
Und als ich dann festgestellt habe, dass ich mehr alles nicht mehr möchte, als dass ich noch irgendwas vom Leben möchte, bin ich tatsächlich einen relativ radikalen Weg gegangen und habe mich eingewiesen in die Psychiatrie nach Tübingen.
Okay.
Und das hat auch sehr schnell funktioniert. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück, was meine Therapieerfahrung angeht und die Zeiten, in denen ich einen Platz gefunden habe, und habe dann dort das allererste Mal wirklich über sowas gesprochen.
Okay. Es hat sich wahrscheinlich wie so ein kleines Ventil an einen Dampfkessel angefühlt,
ja,
oder?
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein absolut mutiger Schritt, was du da gemacht hast, und das ist total klasse, weil ich glaube, meistens ist genau dieser Schritt, an dem es scheitert. Also das zu sagen, okay, das probiere ich noch aus und dann gucke ich weiter. So.
Ja.
Ja,
aber das funktioniert ja nicht kognitiv. Also das ist jetzt nicht ein Gedanke, den du fasst, sondern das ist eine Situation, die nicht mehr tragbar ist,
ja,
die so zum Auslöser wird. Ne? Also entweder das ständige Scheitern im Leben, ständig wiederholende Opferhaltung und. Ich habe das so wahrgenommen, dass ich als männlicher, dass ich absolut aggressiv war.
Mhm. Da, ne?
Total aggressiv und überall dagegen und. Also mit mir war einfach nicht umzugehen. Und hinter dieser Aggressivität, da lauerte dann diese Trauer und Verlust und. Also da kam die Depression hoch. Aber ich wollte diese Empfindungen nicht haben und habe sie quasi nicht zugelassen da, ne? Und bin daran implodiert.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes da, ne?
Das stelle ich mir vor, wie wenn etwas da ist, man ist nicht bereit, damit sich auseinanderzusetzen, und durch das eigene Verhalten wird dennoch weiter gefüttert.
Ja, ja, klar.
So, und das wird größer und irgendwann mal ist dieser Druck auch unerträglich.
Das ist so ähnlich wie ein Dampfkochtopf ohne Ventil.
Genau, aber ja, genau so tatsächlich. Ich denke mir manchmal, das ist genau das, was ich vor der Sendung gesagt habe. Also ich bin sehr froh, dass ihr alle da seid und dass wir offen darüber reden und dass wir versuchen, das Thema, dass es nicht stigmatisiert wird oder dass immer offener darüber gesprochen wird. Ich sehe das nach wie vor so, wenn ein menschlicher Körper ein Leben lang nicht ohne eine Erkältung oder ein gebrochenes Finger oder sonst was auskommt, finde ich rein anatomisch betrachtet nicht wirklich möglich, dass die Psyche das muss oder
Nein.
das kann. So.
Das ist unmöglich.
Genau. Und deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall irgendetwas, was uns alle irgendwann mal in einem gewissen Grad im Leben betrifft oder betreffen kann.
Also wenn dir das Leben unvorbereitet den Boden unter den Füßen wegzieht durch irgendwelche Ereignisse. Da, ne? Das ist nicht geplant. Da, ne? Und du kannst dich auch nicht drauf einstellen. Du stehst auf einmal in einer Situation, die du dir so hast, nicht vorstellen kannst. Was weiß ich, einer ist, jemand nahes ist gestorben oder ein fürchterlicher Unfall oder ich bin in einer lebensbedrohlichen Situation und, da. Ne? Und das zu verarbeiten, also dieses Trauma zu verarbeiten, das bringt mich ja schon in eine, wie soll ich das benennen, Ausnahmesituation, da, ne? In dem der Körper sich ja auch ruhig stellt, mhm. Da, ne?
Ja.
In so eine Schockstarre.
Das da, ist ja, das Thema hatte ich ja gerade neulich mit jemandem gehabt, also rein evolutionsmedizinisch betrachtet, auch eine heftige Erkältung ist eine Art Depression. Und die Psyche und das Immunsystem hängen zusammen.
Ja.
Und ja, rein evolutionstechnisch ist so, dass dein Körper dir signalisiert, geh da nicht raus, du schaffst es nicht, du packst es da nicht, wenn der Säbelzahntiger kommt.
Ja.
So. Und unsere DNA weiß nicht, ob das jetzt der Säbelzahntiger ist oder irgendeine Situation, womit wir trotzdem konfrontiert sind und sehr viel Stress auslöst. Deswegen, ich finde Depression und diese heftige Phase des Rückzugs ist der erste Hilfeschrei des Körpers, dass man hinschauen muss und dass man eigentlich Ruhe braucht und dass man eigentlich so viel passiert ist, was man übersehen hat, weil, ja. Wie gesagt, das ist sehr individuell, aber ich finde, Anzeichen gibt es immer, ob man jetzt Bescheid darüber weiß und hinhört oder nicht. Das ist dann auch immer unterschiedlich. Jetzt hätte ich gern von euch gewusst, was war das Gefühl oder habt ihr auch Erfahrungen gemacht, wo ihr gesagt habt, okay, ich fühle mich nicht ernst genommen oder das Thema wird stigmatisiert. War das eher Unwissenheit oder Desinteresse oder was war das Stigma-Erlebnis? Kerstin.
Ich hatte am Anfang nach meiner Diagnose hatte ich natürlich, wurde bei mir ein Riesenfass aufgemacht. Mhm. Einfach von mir selbst, für mich selbst, aber das war halt für mich auch so das erste Mal in meinem Leben, dass ich für mich mal so ein Fass aufmache. Und hatte zu der Zeit aber auch das Gefühl, dass ich mich zu stark mit der Depression identifiziere und dachte, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und ich bin die Depression ist ich. Und zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass da viele Beziehungen sich auch verändert haben, die Dynamiken. Also es war oft so dieses Gefühl von, ah ja, bei dir ist eh egal oder bei dir ist so und so und so, als wäre da irgendeine Schublade in dem Kopf dieser Person, die kann in jede Richtung gehen und in die wurde ich dann einfach reingesteckt, was bei mir wiederum ausgelöst hat, dass ich auch dann irgendwie wieder dieses Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich drüber geredet und da sind Menschen, die mich verstehen, aber irgendwie bin ich trotzdem alleine damit und dann dachte ich so, okay, was mache ich denn jetzt noch? Also wo soll ich denn jetzt noch hin? Und ich hatte dann aber auch immer wieder Begegnungen mit Menschen, denn wenn man irgendwie in das Gespräch kam, war absolutes Unverständnis da beim Gegenüber. Tiefes, aufrichtiges Unverständnis. Und da war ich manchmal aber auch dann ganz froh, weil ich mir so dachte, ich finde richtig schön, dass du diese Erfahrung nicht machen musstest, weil man merkt Menschen an, wenn sie an ähnlichen dunklen Orten waren, wie sie auf solche Geschichten reagieren. Und ich bin manchmal auch ganz froh für das, einfach nur für das Leben meines Gegenübers, wenn sie mich nicht nachvollziehen können. Trotzdem wünsche ich mir natürlich im Zuge dessen, dass ein gewisses Maß an Empathie vorhanden ist.
Ja. Hattest du dieses stell dich nicht so an Gefühl? Also von deinem Gegenüber? Das hatte ich, ja, das hatte ich tatsächlich auch.
Ja.
So nach dem Motto,
Schon wieder.
Ja. Es gibt Kriege, es gibt Hunger, es gibt
und du
was.
Beschwerst dich,
genau, ja. Und dir geht es jetzt nicht gut. So, also das, und wie du sagst, gerade die Dynamiken von Freundschaften ändern sich teilweise. Komplett. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Heilung nicht so eine geradlinige Strecke ist. Ja. Also das ist immer wieder so mit Rückfälle oder das Gefühl von Rückfall, weil auch wenn du, wie gesagt, wenn du sagst, ich habe mich geöffnet, ich mache jetzt etwas und stehe trotzdem so da.
Ja.
Also
es sind oft zwei Schritte vor und einen zurück.
Ja.
Also, aber auch da ist es wieder so, heute kann ich das besser greifen, weil heute führe ich gesunde Beziehungen. Heute habe ich ein besseres Verhältnis. Zum Beispiel auch kann ich mittlerweile gut mit meiner Familie drüber sprechen. Und früher dachte ich, ich möchte irgendwie funktionieren. Ich möchte ein funktionierendes Mitglied der Familie sein. Und deswegen sollte ich irgendeinem Format entsprechen. Mhm. Und heute weiß ich, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und ich habe mittlerweile auch einfach Beziehungen, die mich komplett erfüllen, bei denen ich sein darf, wer ich bin, die mich auch nehmen, wenn ich eine schlimme Phase habe. Menschen, die für mich da sind, wenn ich... Ich habe immer noch Phasen gehabt, wo ich nicht mehr leben wollte, wo dann ich leichter quasi drauf zurückgreifen konnte, dass ich mit denen sprechen kann, ohne dass es überhaupt so weit kommen kann.
Mhm. Ich finde die Reaktion meines Umfelds aber auch super wichtig, ne? Also um mich selber einschätzen zu können.
Dann. Ja, wir sind soziale Wesen. Also wir haben früher Mammuts gemeinsam gejagt, sonst hätte einer nicht geschafft.
Ja, wir
sonst
unter uns.
Sonst hätten wir auch als...
Neandertaler, gell?
So. Ja, damals...
Als Neandertaler,
kurz bevor ich hergekommen bin.
Ja, genau. Ich habe noch ein paar Flusen vom Mammut, gell? Von meinem letzten Mammut.
Ja, aber das ist der Beweis,
ja,
dass die Menschheit überhaupt, dass wir diese Phase gemeinsam überstehen müssten, dass wir eine Chance haben als Menschheit. Und dieses Soziale, was du sagst, Rückmeldung ja, von deinem Gegenüber oder so, ist schon wichtig. Aber man sollte nicht alles davon abhängig machen.
Richtig. Also ich denke da gerade an meine Freundin Doris, leider schon verschieden. Und wir haben lange, lange Zeit in der gleichen Gruppe verbracht. Und die kannte mich in- und auswendig. Und zu der Zeit, da war ich gerade 5, 6 Jahre, war ich so überzeugt von mir, dass ich gesagt habe, dass ich, wenn ich da im Meeting gesprochen habe, so überzeugt war, dass ich, boah, hammerhart, ich bin der Beste. Und jedes Mal am Ende des Meetings hat die mir gesagt, lieber Norbert, komm wieder.
Das war so ein kurzes, knappes, klares Feedback.
Und dann habe ich die gefragt, ich sage, Doris, warum sagst du mir eigentlich, ich soll wiederkommen? Findest du das so gut, was ich sage? Und dann guckt die mich an, also der Blick ist nicht nachzuholen, und sagt zu mir, du bist ein arrogantes und das ist eine reine Demutsübung, mit dir zusammen im Meeting zu sitzen da. Ne? Und die hat mich in diesem Moment so erschüttert, tief in meinem Inneren erschüttert. Das heißt, die hat mich an einem Punkt erreicht, wo ich wirklich, wo das, was sie mir sagte, mich wirklich erreicht hat. Mhm. Da, ne? Und ich bin heute davon überzeugt, dass dieses Treffen mir das Leben gerettet hat. Das war ein Anlass zu einer Veränderung. Mhm. Da, ne? Und nachzudenken, wer bin ich denn da? Ne? Also ich bin jetzt nicht so großartig, wie ich von mir denke. So, das heißt also, mein Umfeld spiegelt mir das glasklar und ungefiltert manchmal wieder. Mhm. Da, ne? Und dann ist... Ich habe dann immer angefangen, solche Menschen zu meiden, weil ich gedacht habe, boah, die sind ja, die sollen lieber Mammuts jagen gehen, bevor die mir sagen. Ne? So, deswegen ist es nicht zu verachten, dass ich, oder es ist ein Teil meiner Genesung, zu sagen, wenn der mir das sagt, dann will ich mir das überlegen. Da, ne? Ich möchte zumindest mal drüber nachdenken. Und manchmal ist es ja so, dass ich dann sage, ja, der hat einfach recht. Das war einfach dumm. Und mir die Chance gibt zu sagen, du, es tut mir leid, das war echt blöd von mir. Und ich glaube, Komfortzone heißt auch, mir Leute zu suchen, die mich wirklich so nehmen, wie sie mich wahrnehmen.
Ich finde, das ist das größte Geschenk des Lebens, ein Umfeld zu haben, wo man wirklich, oder auch so zu sein, wie man ist, so zu werden, wie man ist.
Ja, und ich finde, das ist aber auch viel Arbeit. Also es gibt Menschen, die sind, für die ist es tatsächlich ein Geschenk, die haben das große, den großen Vorteil, so ein Umfeld zu haben, da reingeboren zu sein, in der Schule vielleicht es schon aufzubauen. Mhm. Und manche Menschen haben das nicht. Und es ist verdammt viel Arbeit. Und ich finde, es ist auch okay, wenn man mal nicht die Kraft hat für diese Arbeit, sich diese Menschen zu suchen. Ich denke auch viel an Menschen, die schon deutlich älter sind, deren Umfeld vielleicht wegstirbt, das nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Also sich da wieder ein neues Umfeld aufzubauen. Ja. Es ist halt auch, es ist nichts, was man einfach so bekommt und dann das Leben lang so vorhanden ist. Es ist wirklich was, was man immer wieder pflegen muss.
Ja, aber das bringt mich jetzt so zu meiner nächste Frage in die Runde. Was sind eure kleinen Tricks, wenn ihr... was tut euch gut? Habt ihr so eine kleine Resilienzkiste mit irgendwelchen Rituale oder irgendwelche Sachen, was euch gut tun, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwie, ich mag jetzt nicht den Tag großartig. Ihr wisst, was ich meine.
Wenn kein Mammut da ist.
Wenn gerade kein Mammut über den Weg läuft.
Okay.
Nicht der Speer,
ja, ja.
Genau, gerade.
Oder mein Lieblingsspeer gerade zerbrochen ist oder
ja,
so.
Genau. Ah, ja, genau. Oder ja, den geschliffen haben, jetzt kommt kein Mammut, alles ist umsonst.
Oh Mann, was für ein Schicksal, gell? Und ich dachte schon an diese Mammutkeule. Nee, also ich habe so eine Kiste, wo ich mir zu helfen weiß. Und das sind manchmal, indem ich so tue, als ob, obwohl es noch nicht da ist und da ist, dass ich vielleicht Mut zeige und in mir habe ich richtig Schiss. So. Und dann schmeißt, das ist wie so ein Sprung ins kalte Wasser.
Timo, hast du Resilienz?
Eine Kiste habe ich mir tatsächlich noch nicht angelegt. Musik ist, glaube ich, was mir schon immer auch ein bisschen hilft. Klar, das kann einerseits irgendwie die Gefühle auch verstärken, auf der anderen Seite kann es auch Gefühle ändern oder wegschwemmen. Genau, Musik, würde ich sagen.
Mhm. Bei dir? Die Motor wahrscheinlich, unter anderem.
Ja, die Motor ist irgendwie, das mache ich irgendwie ein bisschen aus dem Grund, dass ich einfach das große Bedürfnis habe, nach draußen zu bringen und Menschen einfach ein Ohr zu schenken, was sicherlich auch irgendwo egoistisch motiviert ist, aber es geht auf jeden Fall.
Es ist keine Einbahnstraße.
Und für mich selber ist es, es sind immer so Phasen und ich am besten ist natürlich die Phase, in der ich es schaffe, die Rituale beizubehalten, in denen ich quasi nicht mal auf diese Box zurückgreifen muss, sondern ich die Box dauerhaft geöffnet habe und ich versuche halt regelmäßig irgendwie Sport zu machen, rauszugehen, Menschen zu treffen, die mir gut tun. Und ansonsten, wenn ich merke, dass es bergab geht, ich bin relativ oft im Austausch mit meinem Psychiater. Ich persönlich bin auch Befürworterin von Psychopharmaka. Ich weiß aber auch, dass es auch ein individuelles Thema ist. Für mich ist es was, was sehr gut funktioniert. Und ansonsten versuche ich meistens dafür zu sorgen, nicht alleine zu sein. Das ist für mich so das Wichtigste, mhm. damit ich gar nicht so sehr abrutsche.
Und inwiefern seid ihr der Meinung, dass Akzeptanz oder Akzeptieren der jetzigen Situation oder Akzeptieren dieser Krankheit auch sehr mutig sein kann? Ich finde, das ist so der erste größte schwierige Schritt, was man sich so eingestehen muss. Okay, jetzt bin ich nicht mehr auf die Überholspur. Mhm. Ich muss jetzt mein Leben ein bisschen neu zusammenpuzzeln, die Teile, die ich gerade habe, und beziehungsweise was man zur Verfügung hat. Wie seht ihr das mit der Akzeptanz? Oder ist das schwer gefallen? Was für Erinnerungen sind da dabei?
Also bei mir persönlich muss ich sagen, funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch die dankbare Situation, dass ich zum Beispiel auch einen 80%-Job annehmen konnte, der mir trotzdem genügend Einkommen bringt, dass ich überleben kann, gut überleben kann. Das war für mich persönlich auch hart, generell zu akzeptieren, dass ich gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Und das halt auch gerade mit dieser Debatte, so die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten etc., das ist halt so, so ein Fass, dass man da auch einfach aufmacht und mich davon nicht beeindrucken zu lassen. Es gibt sicherlich Leute, die arbeiten nicht, weil sie nicht arbeiten wollen. Es gibt aber auch Menschen, die arbeiten nicht viel, weil sie nicht viel können.
Ja.
Ich finde aber auch, dass es zu beobachten ist, deswegen ist mir der Austausch mit anderen auch so wichtig und ich finde auch schön, dass wir heute auch so eine gemischte Runde sind, weil ich schon beobachte, dass es bei Menschen, die deutlich älter sind als ich, anders ist mit der Akzeptanz und dass da viel mehr, also es gibt viel mehr Menschen, die dort dieses Schattenleben führen quasi, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben.
Ja.
Und das finde ich, sollte auf jeden Fall irgendwie verändert werden.
Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ich kann dir sagen, ich habe früher in einer Stuttgarter Klinik gearbeitet und ich habe etwas zwischen 200 und 300 Stunden im Monat gearbeitet.
Mhm.
Was ich jetzt hier sitzend und nach meinem süßen kleinen Spaziergang durch meine persönliche Hölle, kann ich sagen, dass es ein absoluter Schwachsinn ist, das zu machen. Und das absolute Schwachsinn ist, nicht rechtzeitig auf seinen Körper zu hören. Und es absoluter Schwachsinn ist, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, dem einem seine Mitarbeiter piepegal sind.
Mhm.
So. Und genau da, finde ich, sollte die Veränderung stattfinden. Das hat absolut nichts mit Arbeitsscheu, aber man muss nicht mit 200 wie ich gegen die Wand donnern, um irgendetwas zu verstehen. Es geht auch früher.
Ja.
Und ja, manchmal ist auch, ich finde, auch in der Prävention oder überhaupt das zu thematisieren, sobald eine Krankheit noch nicht chronisch ist oder man noch nicht ganz betroffen davon ist, ist überhaupt nicht verkehrt, das im Bewusstsein zu rufen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft teilweise auch verlernt hat, auf dem eigenen Körper zu hören.
Ja.
Und die Signale zu deuten und die Sprache zu verstehen. Aber ich habe neulich ein Buch gelesen, also ich bin noch dabei zu lesen, und ich fand es total faszinierend, dass es so drei Etappen gab, wo die Menschheit so einen Switch gemacht hat und sich teilweise angefangen hat, selber den Ast unterm Hintern wegzusägen. Das war 200 vor Christus, wo die erste Schattenuhr erstellt worden ist nach der Sonne. Da hat irgendein römischer König schon darüber geflucht, dass er das Gefühl hat, dass sein Tag zerstückelt worden ist.
Mhm.
In dieser also es ist total faszinierend, darüber zu lesen und diese Parallele zu sehen. Dann war ja 1370 in Köln, glaube ich, die erste Uhr, die aufgestellt worden ist. Und dann kam, das war aber noch die Zeit, wo die Leute, also die Menschheit, sagt man, agrar rhythmisch geschlafen und gearbeitet hat, also wenn die Sonne unterging und. Dann kam Edison 1860 und hat gesagt, okay. Leute, ich habe die Glühbirne, ihr könnt ja länger wach bleiben. Und so jetzt prozentual betrachtet, dass man früher 11 Stunden geschlafen hat und das war normal für den Körper, mhm. dass wir jetzt so teilweise 7 Stunden runtergestuft sind, mhm. Das trägt auch seinen Teil mhm. bei. So. Und allgemein dieses Vergleich, der menschliche Körper ist ähnlich wie vor 200.000 Jahren, also unser DNA zumindest, aber die Technologie ist anders. Und das Ganze zu prozessieren und die Hektik und das schnelle Leben und das Fear of Missing Out.
Die Reizüberflutung.
Ja.
Und das nicht wertschätzen der Arbeit.
Mhm. Ja.
Da, ne?
Das ist auf jeden Fall auch ein Teil. So, wir kommen zurück im Freien Radio für Stuttgart. Wir haben jetzt 2 Lieder gehört und versucht uns abzukühlen bei dem offenen Fenster. Und da sind wir wieder. Wir haben tatsächlich ein bisschen drüber gerätselt, ob wir das Thema ausbreiten sollen und noch zusätzlich irgendwann mal eine weitere Sendung machen sollen. Welche Ziele und Hoffnungen habt ihr persönlich so für eure Leben, für eure Zukunft?
Ich möchte mich mit der Lösung beschäftigen. Okay. Ich gucke mich jetzt mal, sollte da noch was kommen?
Ja, ich finde, es ist ein Satz, der kann so stehen bleiben, könnte aber auch noch ergänzen.
Ja, genau.
Deswegen dachte ich, lass
da kommt noch was, gell?
Was ist die Lösung?
Lösung, Komma.
Ja, genau.
Okay.
Lösung Chemie.
Also für mich ist jetzt Lösung, dass ich mir Mechanismen erarbeite, die greifen, wenn ich so abrutsche in Depression. Ne? Ja. Dass ich ein Gefühl dafür bekomme, aha, es ist soweit, ich brauche jetzt.
Ja.
Da, ne? Zum Beispiel, du hast es gesagt, rausgehen, Sport treiben und so weiter. Da, ne? Und das wäre jetzt für mich die Lösung, anstatt mich zum Opfer stilisieren und sagen, ach, ich arme und ich bin da. Diese Rolle verlassen und zu sehen, was tut mir wann gut und wie wende ich das an.
Ja.
Da, ne? Das wäre jetzt für mich so eine Lösung. Da, ne? Da gibt es auch dieses 2-Schritte-Programm. Das ist auch cool.
Das kenne ich nicht.
2 Schritte von den anonymen Alkoholikern. Das fängt an, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind zum Beispiel. Das ist so der erste Schritt, indem du dein Mittel hergibst, damit du reifen kannst. Mhm. Da, ne? So, und dann gibt es immer 11 andere Schritte. Und das kann man ja auch austauschen. Man kann sagen, ich bin meiner Depression gegenüber machtlos. Ne? Ich erkenne meine Machtlosigkeit an. Und das ist der Anfang, etwas loszulassen und etwas Neues lernen zu können. Dann. Also auch eine neue Denkweise. Dann.
Okay. Ich hoffe, weiter mutig bleiben zu dürfen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich immer wieder an Menschen gerate, die irgendwelche verrückten Ideen haben, bei denen ich dann einfach mitmachen kann.
Ja, Mammut jagen.
Ja. Aber nur zum Streicheln. Ich würde keine überlegen. Und ansonsten weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was kommt. Ich gehe davon aus, dass immer wieder Episoden kommen, auch wenn ich es mir immer wünsche, dass es nicht so ist.
Absolut.
Und bin gerade dabei, mich damit so ein bisschen anzufreunden und das zu akzeptieren. Ja, ansonsten mal gucken.
Ich sehe da einen Unterschied zwischen arrangieren und akzeptieren. Also arrangieren kann ich mich auch, dann bleibt das alles so. Ne? Und das Akzeptieren, das hat ja auch was. Ne? Also mir einzugestehen, es ist so. Es ist so.
Mhm. Ja.
Das ist ein Teil meines Lebens. Aber das bestimmt nicht meinen Wert.
Ja.
Ne? Sondern mein Wert wird aus einem ganz anderen, hat einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Aber ich bin auch nicht diese Krankheit,
ja,
zum Beispiel. Ne?
Ich habe jetzt noch eine Frage gehabt, die mir verloren ging.
So.
Vielleicht können wir sie ja noch reinschieben.
Ja, bestimmt.
Ja.
Ja. Also gerade zu Hoffnungen. Wie geht ihr mit eure Rückschläge um? Also habt ihr sie bewusst wahrgenommen? Sind die anders als die ersten Rückschläge am Leben? Also gerade weil wir darüber gesprochen haben, dass Heilung keine gerade, also in der Persönlichkeitsentwicklung oder was die Depression gemacht hat, ist trotzdem eine gewisse Entwicklung da? Wahrscheinlich schon, ja. Aber inwiefern? Oder?
Also ich würde sagen, dass ich bei mir schon eine Entwicklung festgestellt habe, weil ich mit einer gewissen Festigkeit reingehe. Also ich würde schon sagen, dass die Erschütterungen immer noch sehr hart sind und auch da kann ich keine sichere Aussage machen, dass mir sowas nie wieder in so einem Ausmaß passieren würde. Aber mein Umgang und ich glaube auch meine Frühwarnzeichen, dafür bin ich sensibilisierter, dass es quasi gar nicht mehr so weit kommt und ich so lange in so einem Blindflug quasi bin. Es ist schwer für mich ein bisschen zu beschreiben, aber ich glaube, das ist so.
Ja, verständlich.
Und darf ich mal jetzt ein bisschen tiefer bohren
Lass mich noch einen Gedanken, Entschuldigung.
Ja, gerne.
Also der Trauer über etwas, was nicht funktioniert hat. Also ich habe mir was vorgenommen, ich habe das Ziel nicht erreicht. Es funktioniert einfach nicht. Hat mich zu einer bestimmten Zeit in Frage gestellt. Da, ne? Heute löst es in mir Traurigkeit, Trauer aus. Und dieser Trauer gebe ich auch Raum. Ich finde das schade. Ne? Und ich gebe diesem Ausdruck auch, also ich gebe dem Raum, ich trauere darum und dann ist es erledigt.
Mhm.
Also dieser Trauerprozess, ne, sich auch von etwas zu verabschieden, das macht echt Sinn. Das ist so eine gute Basis. Da.
Ich denke, ein Teil der Depression ist auch die Tatsache, dass wir unsere Emotionen nicht genügend Raum geben. Also je nach Situation oder Erfahrung. Aber was ich vorher sagen wollte, das bringt mich dazu, neugierig zu sein und fragen, was habt ihr für Therapieerfahrungen? War das tatsächlich eine Unterstützung? Muss es auf zwischenmenschlicher Ebene mit dem Therapeuten ganz gut klappen? Was ist so auf was legt ihr Wert in einer Therapie persönlich?
Also da kann ich vielleicht mal anfangen. Ich finde erstmal Therapie auch, was Kerstin vorher gesagt hat, Medikamente ein Ding, ein Aspekt, was ja auch als Therapie so ein bisschen angesehen werden kann. Und dann Gesprächstherapie tatsächlich. Und da war ich mehrere Jahre bei einer Frau, was mir sehr gut getan hat. Und jetzt bin ich bei einem Mann und auch das hilft mir sozusagen, dass ich offen über meine Gefühle, Gedanken reden kann, ohne dass mich jemand kritisiert oder einfach, dass ich das sagen kann, was ich sagen will. Genau, und das hat schon, glaube ich, auch immer geholfen, so ein bisschen, man hat wieder Therapie in 2 Wochen oder in 1 Woche, genau.
Aber hattest du manchmal nicht das Gefühl, dass du jetzt, dass es dir jetzt zum Beispiel gut tun würde zu reden und du hast einen Termin in 2 Wochen? Mhm. Was ist dieses Gefühl? Also weil ich finde das ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. So dieses Bedürfnis ist jetzt der und das jetzt und dieses Gefühl ändert sich vielleicht in 2 Wochen. Und wie präsentiert man das?
Also da ist halt auch der Unterschied zu, man ist in der Klinik, da hat man jederzeit die Möglichkeit und eine Ansprechperson zu finden und zu sagen, hey, ich brauche jetzt Hilfe und jetzt möchte ich da Rat. Ansonsten, ja, kann man sich ja was aufschreiben oder was sich Gedanken machen. Meistens ist es dann bei mir, glaube ich, so abends vorm Schlafen gehen, dass man denkt, jetzt ist irgendwie viel in meinem Kopf. Ja, genau. Aber abends ist auf der anderen Seite so die Zeit, wo ich denke, okay, jetzt ist der Tag rum, jetzt kann man sich entspannen und so, ja.
Verstehe.
Wenn bei mir sowas am Abend losgeht, habe ich auch irgendwann mal angefangen, für mich so ein bisschen zu kategorisieren, ist es ein Problem, das ich heute Abend noch verändern kann oder morgen verändern kann im Laufe des Tages, und alles, was nicht relativ akut verändert werden kann, darf auch gedanklich einfach gern verschoben werden. Und habe dann versucht, diesen Gedanken wirklich beiseite zu schieben. Und je mehr ich das eben praktiziere, desto leichter fällt mir das auch. Am Anfang ist es natürlich total abstrakt und man denkt sich so, wie soll ich einen Gedanken verschieben? Aber es ist ja auch das Gedanken machen und nicht Gedanken entstehen, sondern...
Ja.
Du bist die Person, die deine Gedanken beeinflussen kann. Und das ist halt Training und das ist dann in dem Fall die klassische Verhaltenstherapie, die ich absolut sinnvoll einzusetzen finde, zumindest auch in so Akutsituationen, in Situationen, in denen es mir irgendwie nicht gut geht und ich direkt eine Veränderung spüren möchte, dann finde ich Verhaltenstherapie sinnvoll. Und ich habe zum Beispiel auch eine tiefenfundierte Psychotherapie gemacht. Da geht es dann halt wirklich ans Eingemachte, rauszufinden. Also ich habe die Therapieform dann gewählt, nachdem es nicht bei einer einmaligen depressiven Episode geblieben ist, sondern ich festgestellt habe, scheiße, das kommt wieder. Woran liegt's? Und dann das rauszufinden. Und... das fand ich, war für mich auch äußerst lehrreich. Das ist auch tatsächlich jetzt erst, ich habe die jetzt vor 2 Jahren abgeschlossen. Ich habe jetzt immer wieder noch Momente, wo ich jetzt erst verstehe, was damals für ein Prozess in der Therapie gestartet wurde. Und die Sympathie zum Therapeuten, zur Therapeutin ist für mich essentiell. Also ich muss mich wohlfühlen können, ich muss dieser Person vertrauen können, das Gefühl haben, nicht verurteilt zu werden, und ich glaube, das ist absolut Bauchgefühl. Also bei mir ist es komplett Bauchgefühl. Ich merke das sofort und finde es aber auch wichtig, mir dann nochmal 1-2 Anläufe zu geben, nochmal reinzuspüren.
Ja.
Und dann ist es aber auch okay, nicht mehr dahin zu gehen, und dann zu hoffen, dass bald was anderes kommt, und aktiv zu bleiben und gleichzeitig mehrere Therapieplätze zu suchen. Weil es nicht immer so läuft, dass es direkt ein Match ist.
Ja, ist tatsächlich so. Aber das, da gehört auch Mut dazu, seinen Therapeuten zu sagen, ja, wissen Sie, wir zwei. So.
Ja.
Davon abgesehen, dass es tatsächlich auch die Therapieplätze in Stuttgart, also die Wartezeit ist halt echt nicht ohne, so wie ich es immer wieder mitbekommen habe, was da auch ein bisschen verändert werden könnte, sollte. Und was sind deine Erfahrungen, Norbert? Magst du da was berichten?
Naja, also ich bin ja der Älteste, also ich bin 65, bin schon alter Knacker. Ich habe
mit 66 Jahre fängt das Leben an.
Ich habe kein Geld für eine HD, Mensch. Ich habe, ich bin jetzt insgesamt 44 Jahre clean. Dieses Jahr, wenn ich es schaffen sollte, dann 45. Ich habe meine erste Therapie gemacht, das war 1978. Und dann Jahre später, da war ich schon hier und war dann noch mal 3 Monate in Grönbach. Da, ne? Und die haben mir ganz klar gesagt, der Therapieerfolg zeigt sich erst 7 Jahre nach dem Abschluss. Da, ne? Das hat mich ziemlich erschüttert. Mhm. In meinem Fall war das jetzt so, dass ich kontinuierlich, also so 2-mal die Woche, in ein Meeting gehe, ne, und mich da freisprechen kann und wenn es Not tut, dass ich eine Begegnung habe mit meinen Freunden und Freundinnen so und dass ich da eine gesunde Basis habe. Da, ne. Also für mich stellt sich jetzt nicht die Frage, mit wem rede ich, ne, weil ich da so mich eingerichtet habe, also meine Komfortzone quasi aufgebaut habe, in der ich mich dann zurechtfinde und die Hilfe, die ich brauche, zur rechten Zeit bekomme, weil ich viele Menschen habe, die mich sehr gut kennen. Da, ne? Also deswegen finde ich das äußerst wichtig, Therapiegruppen, das Selbsthilfegruppen aufzusuchen, die das Angebot zu nutzen, ja, und sich da zu treffen, weil ich da das üben kann, was ich in meinem Leben draußen brauche.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel Fehler zu geben, ne? Oder sprechen zu können oder. Da, ne? Also von daher ist es schon wahr, was die mir damals gesagt haben. Ja, es war so, nach 7 Jahren habe ich es kapiert. Und die haben mich verabschiedet, unbedingt weiter Gruppen besuchen da. Ne? Und beides hat sich bewahrheitet. Also ich muss das so zugeben da. Ne?
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Gott, ich habe so viele Fragen. Also die entstehen jetzt gerade.
Habt ihr noch Zeit? Wir kommen noch 2 Stunden dranhängen.
Oh. Wir haben noch Zeit. Was ist der Zusammenhang für euch zwischen Mut und Vertrauen? Angefangen von Selbstvertrauen, Vertrauen gegenüber, diese Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwie zu übersehen und trotzdem in Vertrauen zu gehen. Was ist da der Klebestoff? Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Der Zusammenhang. Ob das eine das andere bedingt in manchen Situationen.
Ja. Also man muss vertrauen, wenn man mutig sein möchte. Und man muss mutig sein, wenn man vertrauen möchte. Also ich finde, es gehört wirklich zusammen.
Ja.
Also
ja.
Jemandem zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, auch sowas wie eine Hängebrücke zu vertrauen, das ist ja so, also absolut mutig einfach, weil die Verletzungsgefahr ist ja enorm.
Mhm. Und scheitert dann manchmal das Mut an wenig Vertrauen?
Ich glaube schon, dass man da eine... Ja.
Ja. Ja. Also das habe ich gerade so... mir wurde bewusst, dass es bei mir manchmal der Fall war, dass der Mut da war, aber das Vertrauen entweder in der Situation, also in der Situation oder mein Handeln in der Situation, und das eine bedingt so sehr den anderen und manchmal...
Das Vertrauen, dass alles gut wird. Und das kann sowohl in uns selbst stecken oder auch im Gegenüber oder halt, wie gesagt, in der Brücke. Also, dass alles gut wird. Das ist eigentlich so ein Vertrauen, das...
Ja, dieses Urvertrauen, ja, meinst du?
Ja.
Ja. Habe ich nicht erlebt.
Muss man füttern,
ganz genau.
Weil ich habe das auch nicht.
Nee.
Deswegen bin ich mein Leben lang immer... innerhalb 8 Stellungen gewesen, ja. was passiert, wo, wie und wann. Da, ne?
Ja.
Aber das ist der, also Faszination, Nervensystem, was mich total fasziniert hat und auch jetzt. Und ich experimentiere auch mit mir selbst manchmal. Also das Gehirn ist über den größten Nerv, mit dem Nervus vagus, mit alles im Körper verbunden. Und Was ich auch als Buch empfehlen kann, ist, das ist ein Holländer, mir kommt der Name jetzt nicht, aber The Body Keeps the Score. Dass viele Erfahrungen und Emotionen, die nicht verarbeitet worden sind, stecken im Körper irgendwo. So. Und dass es deswegen manchmal so schwierig ist und die Ärzte sagen, naja, es ist die Psyche und man hat körperliche Symptome oder aber umgekehrt, diesen Zusammenhang zu sehen, weil da tatsächlich ein Zusammenhang ist. Und wie du gerade gesagt hast, weil das war ja mein Schlüsselsatz, in dieser Hab-Acht-Stellung zu sein, das ist dauerhaft auch an für sich nur diese Situation für den Körper eine Belastung schon.
Ja, also, absolut.
Ich finde auch, dass im Umgang tatsächlich das zu sehr getrennt wird.
Ja.
Als wäre, als würde sich die Psyche nur im Kopf befinden und als würde man den Kopf quasi auf diese Hülle stecken, auf diesen Körper stecken und als müsste man beides getrennt voneinander betrachten und auch getrennt voneinander behandeln. Ja. Aber es ist ein Körper, ein Leben, ein Mensch, ein Individuum und das ist alles eins. Also
Und was mich also in meinem beruflichen Lebenslauf, was mich halt auch immer wieder fasziniert hat, dass ich werfe Ärzte nichts vor, also die haben auch kein leichtes Leben immer, also der Zulauf ist hoch und, aber in diese 5 Minuten ist nicht alles auffassbar. Und ein großes Teil der Serotonin wird ja auch tatsächlich im Mikrobiom hergestellt. Und das hat eine Verbindung mit der Psyche.
Ja.
Und dieses Gefühl von tatsächlich wie die Zeit gestückelt zu sein. Kardiologen und Orthopäden und Nervenarzt und Psychologe. Und keiner weiß von dem anderen.
Ja.
Also beziehungsweise von den anderen Ergebnissen. Ja, das macht es nicht immer leicht.
Nein.
Aber das Gute daran ist, es findet sich noch solche Menschen wie die Kerstin und die vom Motor und klären auf und schweigen nicht darüber. Ihr Lieben, also mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gehabt, euch bei mir zu haben. Und ich möchte gerne eine kurze Checkout-Runde machen mit euch. Was würdet ihr gerne noch unterm Strich loswerden nach der heutigen Sendung und nach all den Gesprächen und was die Zuhörerinnen erfahren sollten?
Mehr Freiheit für Mammuts. Ja, das war ich jetzt. okay, also.
Aber es ist lustig, ich habe jetzt erst festgestellt, dass in dem Wort Mammut ja auch Mut steckt.
Ja, ja. Genau.
Wow, Metaebene.
Ja.
Mammut.
Was würde Heidegger sagen?
Keine Ahnung, er ist
Mammut,
tot.
Ja. Oder Vermutung.
Vermutung.
Ja,
ja, also ich wiederhole mich da immer wieder. Sprecht einfach mit Leuten. Sprecht, redet. Ich habe hier auch noch die Nummer der Telefonseelsorge. Das ist die 0800 3x die 1 0 3x die 1. Ruft da an, wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr das Gefühl habt, ihr müsst mit jemandem sprechen und es ist niemand da. Irgendwo ist immer jemand da und hört euch zu und es ist wichtig, dass du da bist.
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle.
Ja.
Also, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da wart. Also, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch die Kerstin für ein Interview irgendwann mal demnächst wieder hier, dass wir über weitere Erfahrungen oder Projekte sprechen können.
Teil 2.
Teil 2,
ja, genau. Genau.
Motor Teil 2.
Ach, vielleicht, wann trefft ihr euch da auf dem Marktplatz?
Am Montag um 9.30 Uhr.
Genau.
Und das wäre doch eine also coole Sache. Da können wir da kein Interview machen.
Doch, könnten wir. Deswegen war mir, also mir war persönlich auch wichtig, dass wir dich hier haben, noch vor dem Event irgendwie. Aber ja, Es hat mich auf jeden Fall gefreut und es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch zu haben. Vielen lieben Dank für eure Offenheit, weiß ich zu schätzen.
Danke für den Raum.
Lieben gern. Und hoffentlich bis bald.